Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Das Jahr 2025 wird Stand jetzt ein sensationelles Aktienjahr, auch wenn ein bisschen die Luft raus zu sein scheint. Aber vielleicht startet die Jahresendrallye ja noch. Neue Konjunkturdaten oder die Sitzung der Notenbanken in den USA und Europa könnten der Auslöser sein. Wo stehen wir aktuell? Was bewegt die Märkte? Welche Chancen und Risiken gibt es? Darüber spreche ich mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, wo bleibt sie denn, die Jahresendrallye? Der DAX kommt seit Wochen kaum noch vom Fleck.
Ja, wir haben Diskussionen gehabt im November über künstliche Intelligenz, mögliche Überinvestitionen. Und ich glaube, dass viele Anleger diese Diskussionen und Kursrücksetzer genutzt haben, um ihre Bücher zu überprüfen, um die guten Performance-Zahlen, die man bis dahin eingefahren hat, ein Stück weit zu sichern. Wir sehen es ja, dass eben nicht nur die Technologie, sondern eigentlich all das, was gut gelaufen war, hat da ein Stück weit korrigiert, ob es Verteidigungsaktien, ob es Finanzaktien gewesen sind. Und insofern dürfte das Jahr etwas ruhiger jetzt ausklingen. Ich würde, abgesehen von den Notenbanken, die ja noch tagen, da keine großen Diskussionen mehr erwarten.
Aber wenn man sich den DAX-Chart anguckt, da geht es ja wirklich seit Wochen nur seitwärts. Ich habe mal geschaut, 3 Monate, ein Plus von gerade mal 1%. Richtig starke Rücksetzer gab es ja aber eigentlich auch nicht. Aber du hast es gerade schon angesprochen, bei den Einzelwerten sieht es ein bisschen anders aus. Und vor allem Autowerte sind zuletzt stark gestiegen. Warum und wie geht das denn wohl weiter?
Ja, es sind die billigeren, also die Value-Aktien oder auch die eher defensiveren, die etwas besser performt haben zuletzt, weil wir eben eine solche gute Performance bei der Technologie beispielsweise gesehen haben und Anleger da ein Stück weit umgeswitcht sind, also ihre Allokation geändert haben. Bei den Autos ist sicherlich der spezielle Fall, dass die Autos auf die DAX-Gewinne sehr stark gedrückt haben in 2015. Da haben sie gewichtet nach ihrer Kapitalisierung den DAX fast 10% an Gewinnen gekostet, wohingegen sie im nächsten Jahr wahrscheinlich sogar einen kleinen positiven Beitrag leisten werden. Und ich glaube, das macht sich jetzt hier an der Börse bemerkbar, die Erwartungen, dass nach Gewinnrevisionen von deutlich über 30% über das Jahr 2025 es 2026 zumindest nicht noch einmal so schlecht werden wird.
Und Rückenwind gab es ja auch von der EU. Dieses Verbrenner aus scheint ja nicht mehr ganz so rigoros zu kommen wie ursprünglich geplant, oder?
Ja, ob das am Ende dann der große Segen sein wird, bleibt abzuwarten. Man muss dann zweigleisig fahren. Das muss man wahrscheinlich sowieso eine gewisse Zeit lang tun, weil ja die Geschwindigkeit der E-Mobilität aufgebaut wird, sehr unterschiedlich ist. Also insofern verursacht das Kosten. Wir haben aber in diesem Jahr beispielsweise gesehen, dass dieser schnelle Aufbau der Elektromobilität bzw. der Produktion von Elektroautos dann eben keinen Absatz gefunden hat. Und das tat natürlich den Automobilherstellern besonders weh. Ich glaube, dass sie in einem zweiten Schritt hier deutlich vorsichtiger vorgehen werden.
Es war auch zu lesen, dass die Dividenden im DAX sinken werden, also die im kommenden Jahr für dieses Jahr ausgeschüttet werden. Und das liegt eben auch genau wieder an einer Branche, der Autoindustrie. Aber Investoren scheint das zumindest in den vergangenen Tagen relativ egal gewesen zu sein, oder?
Ja, weil das eben das vergangene Jahr ist, Jessica. Mhm. Da spiegelt sich natürlich genau das wieder, was wir gerade schon besprochen hatten, dass die Gewinnerwartungen stark zurückgelaufen sind und sich das voraussichtlich in dem Maße eben nicht wiederholen wird in 2026. Vielleicht sogar werden die Automobile ein bisschen positiv abschneiden. Wir sprechen zwar die ganze Zeit von der chinesischen Konkurrenz, aber auf den Straßen sieht man sie noch nicht so wirklich, was wahrscheinlich mit Preisen zu tun hat, was aber vor allen Dingen eben auch an den Stromkosten und an der Infrastruktur für Laden etc. zusammenhängt. Und aus diesem Grunde würde ich schon erwarten, dass die Automobile im nächsten Jahr, wie ich das ja jetzt schon mehrmals gesagt hatte, nicht wieder so negativ aufschlagen werden, wie das in 2025 der Fall gewesen ist.
Das wird einige Aktionäre freuen und die Dividendensaison wird wohl auch eine ziemlich gute, denn Ex-Auto dürften die Dividenden ja im DAX auch weiter steigen. Zumindest sind das so die Schätzungen und ja, die Analysen all dessen, was schon bekannt ist, richtig?
Das ist absolut korrekt. Es werden vor allen Dingen die Finanzwerte sein, die die Gewinne treiben werden. Also Versicherungen, Banken werden wahrscheinlich höher berichten. So ist zumindest die Erwartung der Analysten. Und insofern werden wir eine etwas schwächere Dividendensaison erleben als 2025 für 2024. Aber immer noch eine sehr, sehr gute Dividendensaison, in der voraussichtlich 26 von 40 DAX-Unternehmen ihre Dividenden erhöhen werden und nur 5 Unternehmen Kürzungen vornehmen sollten.
Schauen wir auf den größten Kapitalmarkt der Welt, die USA. Auch da ist ein bisschen die Luft raus, habe ich das Gefühl. Der S&P 500. Der S&P 500 hat in den vergangenen 3 Monaten zwar etwas besser performt als der DAX, immerhin ein Plus von 6%, aber es gab auch immer wieder kleinere Rücksetzer. Du hast es schon angesprochen, die hochbewerteten Technologieaktien. Sind es nicht mehr die Magnificent Seven, die die Rallye anführen?
Ja, das kann man so gar nicht sagen. Also es hat da schon eine gewisse Rotation gegeben, nachdem vor allen Dingen Spekulationen aufkamen, ob denn der größte Chip-Hersteller noch immer eine solche quasi Monopolstellung hat oder inwieweit dort Konkurrenz aufkommen wird. Konkurrenz ist im Grunde genommen als Ökonom, würde ich sagen, immer ein gutes Zeichen. Also deswegen sollte man das gar nicht schlecht reden. Aber es kann natürlich dann mal für Druck an den Aktienbörsen sorgen. Einfach aus dem Grund, weil die Investitionen, die hier getätigt werden, auch angekündigt sind für 2026, natürlich in einem geradezu beispiellosen Umfang stattfinden. Und dann stellt sich immer wieder die Frage, naja, gut, wird es denn dann zu Abschreibungen führen? Wann und welche Abschreibungen? Und werden sich die Investitionen auszahlen in Form von Produktivität, in Form von Return on Equity für die Unternehmen? Bisher ist das der Fall. Also man kann bei der Technologie wohl weniger von einer Bewertungsblase reden, wie wir das vor 25 Jahren hatten bei der Dotcom-Blase, sondern wenn man von einer Blase reden kann, dann ist es eine Gewinnblase. Aber die Gewinne müssen eben auch weiter laufen. Die Erwartungen sind hier gerade für die Magnificent Seven in den letzten Monaten auf 25% raufgenommen worden. Und damit liegt die Hürde natürlich schon ziemlich hoch für das Jahr und für die einzelnen Quartalsberichte. Die müssen nicht nur, wie wir alle wissen, erreicht, sondern auch übertroffen werden, damit die Kurse sich weiterhin gut entwickeln. Und du hattest es schon angesprochen, letztes Wort dazu, dass die Technologie eben mittlerweile eine solche Marktkapitalisierung hat, dass sie natürlich auch den gesamten oder für den gesamten Index von entscheidender Bedeutung ist.
Großes Thema wird in den nächsten Tagen noch die Geldpolitik sein, sowohl die EZB als auch die Fed tagen nochmal. Was ist da zu erwarten?
Ja, bei der amerikanischen Notenbank wird davon ausgegangen, dass sie die Zinsen senken wird. Der Markt preist das mittlerweile ein, deswegen ist dort auch ein gewisses Enttäuschungspotenzial natürlich vorhanden, sollte das nicht geschehen. Die Daten, würde ich sagen, waren gemischt, also zumindest die bisher vorliegen, sowohl vom Arbeitsmarkt als auch von der Stimmung her, Universität of Michigan beispielsweise zuletzt, die Lage wird etwas schlechter eingeschätzt, die Erwartungen nach vorne aber doch sehr gut. Man darf dabei nicht vergessen, dass The One Big Beautiful Bill Act voraussichtlich seine volle Wirkung erst im kommenden Jahr entfalten wird. Und diese Hoffnung ist wohl hier auch in den Stimmungsumfragen dann eingepreist. Also der Markt rechnet mit einer Zinssenkung noch im Dezember. Ich würde das aber nicht zu hoch hängen. Die meisten Analysten, wir auch, gehen davon aus, dass es noch 3 weitere Zinssenkungen geben wird. Und ob jetzt im Dezember die nächste passiert oder eben etwas später, ist dann, glaube ich, nicht von totaler Entscheidung. Die Europäische Zentralbank, würde ich erwarten, bleibt on hold, wenngleich Frau Schnabel zuletzt erwähnt hat, dass, also aus dem Geldpolitischen Rat, aus dem Rat der Europäischen Zentralbank, dass sie es lieber sähe, wenn die Märkte mit einer Zinserhöhung in Zukunft rechnen würden. Ich glaube, die Märkte rechnen eher mit einer Zinssenkung, weil man Exporte aus China erwartet, weil man weiß, dass die Zölle Richtung USA natürlich Gegenwind darstellen. Aber die Europäische Zentralbank im Moment gefangen ist eben zwischen einer etwas höheren Inflation und einer schwächelnden Wirtschaft, die aber auch 2026 aufgrund der Fiskalpolitik natürlich zulegen sollte. Und dann haben wir noch die Schweizer Nationalbank, wenn ich das ganz kurz erwähnen darf, die ja schon bei Null ist und sich mit Händen und Füßen wehrt, den Zins in den negativen Bereich zu drücken. Also wenn man etwas von der Schweizerischen Nationalbank erwarten darf, dann ist es eine weitere Intervention zu Lasten des Schweizer Frankens, damit der einfach nicht zu stark wird, die Inflation, die importierte Inflation zu sehr drückt und natürlich auch die Wirtschaft entsprechend belastet.
Wenn wir nochmal auf dieses extrem gute Aktienjahr zurückschauen, und ich gehe mal davon aus, dass wir das über die Ziellinie retten, vielleicht kommt da noch ein bisschen was on top. Das war ja schon ein bisschen außergewöhnlich, dass europäische Aktien endlich mal wieder besser liefen als amerikanische. Der S&P 500 hat year to date so 17% zugelegt, der DAX roundabout 20. Wird das wirklich mal das in Anführungsstrichen Gewinnerjahr für Europa an der Börse?
Vor allen Dingen, Jessica, für Anleger in Euro, denn der Dollar nimmt natürlich bei den amerikanischen Renditen oder Performancezahlen noch eine Menge weg. Aber nein, es hat, glaube ich, tatsächlich einen Effekt gehabt, dass die Bundesregierung Anfang des Jahres fiskalische Maßnahmen verkündet hat. Hier gab es ja, ich würde schon fast sagen, jahrelang Diskussionen darüber, ob nicht Deutschland hier endlich mal sein Austeritätsprogramm, seinen Fokus auf Schulden und Inflation ein Stück weit aufgeben sollte und mehr Geld fiskalischer Art auf den Tisch legt. Das ist dann gekommen und die ganze Welt hat mehr oder weniger deutlich gesagt, na endlich. Das sollte auch dazu führen, dass wir höheres Wachstum in Europa bekommen werden. Und auf der anderen Seite war es natürlich Amerika mit den hohen Zöllen, was ja auch Amerika und amerikanische Aktien zunächst mal deutlich nach unten gedrückt hat. Wir haben immer noch die Erwartung, dass ein Großteil der Zölle die amerikanischen Verbraucher treffen wird. Wir werden sehen, wo genau es hinfällt. Also es wird natürlich nicht 1:1 sein, aber ein Großteil dürfte doch bei den amerikanischen Verbrauchern sein. Und das hat, glaube ich, dann dazu geführt, dass Europa insgesamt etwas besser performt hat. Hier könnte ja auch nochmal, jetzt bin ich sozusagen im Bereich der Hoffnung, 2026 ein bisschen Friedensdividende dazukommen, wenn wir denn eine Einigung und einen Frieden in der Ukraine erleben werden.
Ein letztes Thema muss ich noch ansprechen, du hast es gerade auch schon angesprochen. Für die Euro-Anleger war ja die Performance nicht so dolle, wenn sie im Dollarraum unterwegs waren. Und ich glaube, vielen war das vorher gar nicht so bewusst, wie groß so ein Währungsrisiko auch sein kann, wenn man ja im eigentlich sicheren Dollarraum unterwegs ist. Das hat schon ordentlich Rendite gekostet, oder?
Ja, absolut. Der Dollar hat doch recht kräftig abgewertet. Es war allerdings, Jessica, muss man auch dazu sagen, die stärkste Abwertung seit 1973, seit Zusammenbruch von Bretton Woods. Also insofern eine wirklich außergewöhnliche Abwertung mit einer hohen Dynamik, wie wir sie sonst typischerweise nicht sehen. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Amerikaner über ihre hohen Schuldenstände sehr intensiv diskutiert haben, deshalb ja auch die Zölle ein Stück weit eingeführt worden sind, um eben staatliche Einnahmen generieren zu können. Dazu gab es dann die Überlegungen um Mar-a-Lago, also um die Frage, ob man amerikanische Schulden umstrukturieren kann in 100-jährige Zero-Bonds. Das hat vor allen Dingen auch auf der asiatischen Seite für viel Irritation geführt und dazu, dass man Dollarbestände abgebaut oder aber zumindest abgesichert hat und deswegen eben dieser starke Dollarverfall. Ja, das tat in diesem Jahr weh. Wir würden nicht erwarten, dass sich das im nächsten Jahr in ähnlicher Weise wiederholt. Und insofern sind Währungen natürlich immer eine Komponente, wenn man nicht in seinem eigenen Währungsraum anlegt. Aber die Verwerfungen sollten nicht mehr so stark sein, wie wir das in diesem Jahr gesehen haben.
Und wie stark sie waren, das kann man ja immer besonders gut am Goldpreis ablesen. Auch da habe ich mal mir die Zahlen angeschaut. Gold wird ja in US-Dollar gehandelt und hat ja eine sensationelle Rallye hingelegt. Knapp 60% zugelegt seit Beginn des Jahres. Das ist mal wirklich sportlich. In Euro ist die Performance immer noch sensationell, aber es sind eben nur noch 40%. Und das ist eben ja genau diesen Währungsschwankungen geschuldet.
Genau. Genau, die Goldrallye ist sicherlich auch dem schwachen Dollar ein Stück weit zuzurechnen. Es sind aber vor allen Dingen die Notenbanken der Schwellen- und Entwicklungsländer, die hier in doch recht deutlichem Maße Dollar zukaufen, also US-Anleihen nicht wieder anlegen, nicht prolongieren, sondern dann eher in Gold anlegen. Die Währungsreserven der Emerging Markets oder der Goldanteil der Währungsreserven liegt im Moment bei unter 10%. Bei den Industrieländern sind es ungefähr 70%. Also wollten die Entwicklungs- und Schwellenländer hier noch ein bisschen aufholen, wäre noch eine Menge Raum, um Gold zu kaufen. Die Notenbanken haben heute knapp 40.000 Tonnen Gold. Also ich würde schon erwarten, dass von Seiten der Notenbanken weiter Gold gekauft wird.
Letzte Frage, und es tut mir so leid, es wird eine Glaskugelfrage, auch wenn du die nicht magst. Kriegen wir noch eine Weihnachtsrallye und was wird sie auslösen?
Das ist natürlich auf kurze Sicht überhaupt gar nicht zu sagen,
gemein,
Jessica.
Ich weiß.
Weil es nicht gemein ist, einfach nicht beantwortbar, weil wir nicht wissen, was auf kurze Sicht hier noch an Nachrichten kommt. Es hängt schon, wie gesagt, davon ab, was die amerikanische Notenbank in den nächsten Tagen zu verkünden hat. Ich wäre da immer vorsichtig bei solchen Prognosen, ganz kurzfristig. Ich glaube, dass viele institutionelle Anleger auch jetzt langsam die Bücher schließen. Aber wie gesagt, es ist auf solche kurze Sicht schwer zu sagen. Ich würde ganz im Gegenteil erwarten, dass wir dann in 2026 eine gute Börse sehen, einfach weil wir Wachstum auf der Welt haben und weil die Gewinnprognosen der Unternehmen doch im zweistelligen Bereich liegen. Und das sollte dann dazu führen, dass wir also auf die nächsten 12 Monate zumindest ansteigende Kurse sehen.
Hauptsache die Kurse steigen. Wann sie steigen, ist ja auch eigentlich egal. Ich danke dir für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, Jessica.